Meine Damen und Herren, willkommen bei der nächsten Ausgabe von Eros und Psyche. Heute mit Tamara. Und ich will am Anfang noch nicht viel verraten. Es wird auf jeden Fall mal um eine Erkrankung gehen, nämlich um die Anorexie. Tamara hat ja darunter einige Jahre gelitten und sie wird uns ja auch erzählen, wie das ist, mit dieser Erkrankung zu leben, diese Erkrankung dann auch irgendwann mal dann, ja, sag ich mal, zu besiegen und im Leben weiterzukommen. Ich will auch in dieser Episode jetzt nicht groß so auf die wissenschaftlichen Seiten von der Erkrankung eingehen, wie viele Leute daran erkranken in der Population und so ähnliche Daten, sondern mir geht es wirklich darum, mal von Tamara als ehemalig Betroffenen zu hören, wie das ist, wie sie jetzt im Nachhinein die Erkrankung eigentlich wahrnimmt, so ihr Bild eigentlich verändert hat. Und wie das für Sie insgesamt war. Tamara, ich grüße dich ganz herzlich bei uns.
Guten Morgen zusammen, guten Morgen Michael und guten Morgen da an die ganze Welt da raus. Schön, dass ich ein Teil von dem tollen Projekt oder sprich von dieser Plattform darf sein. Das schätze ich sehr. Ich werde auf Schweizerdeutsch reden, habe ich mir jetzt gerade entschieden, weil das ist authentisch, das ist meine Muttersprache und da fühle ich mich daheim.
Ich würde vielleicht von der Ecke des Otto-Normalbürgers starten mit dem Thema Anorexie. Ich denke, wenn die meisten Menschen das Wort Anorexie hören, dann kommt so ein bisschen so der Gedanke, ah, okay, das sind die Menschen, die irgendwie nicht essen. Und dann kommt auch die Frage, ja, also es kommt da so ein Unverständnis, wie kann das sein, dass ein Mensch eigentlich verweigert, Nahrung aufzunehmen? Das ist ja so eine Art Urinstinkt, so also mal zu essen oder also so Hunger zu haben, zu essen. Wieso machen das die Menschen nicht? Also wieso sagen sie jetzt, esse ich etwas nicht? Wie kann man gegen so einen Urinstinkt überhaupt antreten? Wie geht das überhaupt? Was würdest du denn dazu sagen?
Ich bin die Hälfte von meinem Leben ja in Anorexie verheilt. Und im Nachhinein jetzt, wenn ich zurückdenke und reflektiere und dir die Frage will beantworten aus Sicht auf einer akuten Situation, also wenn ich mich jetzt vor 20 Jahren hätte zurückbeamt und mir die Frage gestellt, Tamara, warum tust du dir Nahrungsaufnahme verweigern? Hätte ich dir die Frage definitiv nicht können beantworten, weil da bin ich so in einem Film, so in einem Muster denen gefangen gewesen, dass ich das überhaupt nicht können realisieren konnte. Heute, nach 20 Jahren später, kann ich dir die Frage beantworten, weil das ist natürlich harte und düste Arbeit, Prozessarbeit in mir selber gewesen. Und ich kann einfach von mir aus reden, was es mein Thema gewesen ist. Und zwar habe ich ein düstes Selbstwertthema, Komplexthema. Also, so wie ich bin, also es ist so ein toxisches Scham, oder? Also, du musst dir vorstellen, ein Mensch, wo der Norm entspricht, sag ich mal, wo gesund ist und eine gewisse Resilienz oder Widerstandsfähigkeit auf den Weg mitkriegt, kann mit Kritik umgehen. Also, wenn jetzt ein Mensch mir sagt, Tamara, das hast jetzt du mega schlecht gemacht, ist das für mich ein komisches Verhalten. Ein Mensch sonst kann einfach auf Durchzug stellen und denken, oh, okay, der ist jetzt vielleicht blöd und hat einen doofen Tag, Schwielunen oder so. Und ich nehme das nicht persönlich. Ich denke, okay, das Verhalten ist jetzt vielleicht nicht okay gewesen. Ich kann vielleicht das verbessern. Und es erschüttert mich nicht. Aber ich, Tamara, ist der Unterschied. Für mich ist jedes Mal eine komplette Erschütterung und zwar überlebensnotwendig. Also für mich, ich gehe okay, so weit in den Keller, aber wenn mir jemand das sagt und ich dann auch das Gefühl habe, so wie ich bin als Mensch, bin ich nicht willkommen. So wie ich bin ich nicht okay und ich zweifle ich meinen Wert im tiefsten Sinn selber an. Und das heisst, jedes Mal, ich kopple sozusagen Leistung, also ich sage mir dann innerlich, ich muss performen, ich muss leisten, um überhaupt da in dieser Welt existieren zu können, um überhaupt eine gewisse Anerkennung und Liebe, Aufmerksamkeit oder wie auch immer man das nennen will, aufzunehmen. Und für das muss ich was tun. Ich muss leisten, ich muss schön sein, ich muss perfekt sein. Weil so, wie ich einfach sus wäre, wie Gott oder die Natur mich geschaffen, also entstehen lassen hat, bin ich nicht genügend. Ich muss immer was tun, oder? Und das ist so der Punkt mit Anorexie, wo dahin verknüpft ist bei mir. Die Leistung habe ich in der Ästhetik geknüpft, also mit Schönsein. Ich habe einen tiefsten Glaubenssatz, ich muss schön sein, sprich ich muss dünn sein, um geliebt zu werden. Und das ist mit einer Leistung verknüpft. Also ich muss ständig abnehmen, ich muss ständig Diät machen, ich muss ständig schauen, dass ich perfekt bin, perfekte Haare haben, perfekt aussehen, perfekte Figur haben. Erst dann bin ich was wert. Also mein Gewicht, ich habe die Zahl auf dieser Waage habe ich abhängig gemacht von meinem Wert. Ist die Zahl runtergegangen, habe ich mich super wertvoll gefunden. Ist sie aber aufgegangen, sprich, habe ich an Gewicht zugenommen, ist der Tag am Eimer gewesen und ich habe mich richtig als Versagerin gefühlt.
Das heißt, wenn man dir da so zuhört, dann merkt man, hey, um das Essen geht es gar nicht, oder? Es geht dass man irgendwie nicht essen will oder... Also es geht nicht um die Lebensmittel, die Nahrungsaufnahme. Es geht eigentlich darum, dass man durch die Reduktion von der Nahrungsaufnahme eigentlich eine Leistung erbringt. Das heißt, man schafft es, etwas zu kontrollieren. Das hat was Zwanghaftes, hat das ein bisschen, oder? Dass man es irgendwie schafft, eben nicht zu essen, sondern standhaft zu bleiben und irgendwie einem bestimmten Zielgewicht nachzugehen. Du hast gesagt, und dann hast du dich gut gefühlt.
Also ich scheitere ständig an meinem eigenen Perfektionismus, sozusagen, oder? Also perfektionistisch heißt, ich setze die Latte so weit hoch, dass es sowieso ein Mensch gar nicht schafft, weil es utopische, unrealistische Ziele sind. Und durch das, dass ich die Messung hatte ja so weit aufgesetzt, weiss ich, auch scheitern tun. Und will ich dann auch scheitern tun, bestätigt mir das mein Glaubenssatz, mein tiefster Glaubenssatz, ich bin nicht wertvoll, du hast wieder versagt, bestätigt das natürlich in dem Moment auch wieder. Und das ist natürlich ein extremer Kreislauf.
Das hört sich nach einem so einer selbstzerstörerischen Disziplin an, oder? Also es gibt manchmal so bei Sportlern diese exzessive Fälle, wo die Leute sich so weit mit dem Sport quasi wie abnutzen, die Sehnen reißen, Muskelrisse und so weiter und die hören wie nicht auf, die können wie nicht aufhören. Das ist tatsächlich so eine Art Sucht. Und bei dir hört sich das auch so ähnlich an. Also man arbeitet sich auf eine komische und selbstzerstörerische Art und Weise einfach fast wie zu Tode.
Ja, also es ist definitiv eine masochistische Art, selbstzerstörerisch. Und der Punkt ist, rein medizinisch wird es ja nicht als Sucht eingliedern, sondern eher als Verhaltensstörung. Aber ich sage persönlich immer, das Verhalten, schlussendlich, also das zwanghafte Verhalten, das ich dann da noch an den Tag lege, generiert nachher ein Suchtverhalten. Und weil jedes Mal, wenn ich das mache, also ich tue ja, ich strebe ja nach Sicherheit, oder? Mein Grundbedürfnis von Sicherheit ist irgendwie nicht erfüllt worden. Da habe ich einen riesen Mangel. Und ich suche zwanghaft im Aussen, versuche ich das durch meine Essstörung zu kontrollieren, also Pseudokontrolle sozusagen, oder? Und genau, und ich merke dann, dass ich durch die Abnahme, also dass ich kann kontrollieren, ich habe mein Gewicht im Griff, ich habe meine Schönheit im Griff, kriege ich einerseits Bestätigung von außen, das fürchtet natürlich mein Thema sozusagen. Ich kann mich hinter dieser Essstörung verstecken, muss gar nicht zugeben eigentlich, wie schwach ich mich fühle. Und das generiert jedes Mal nachher sozusagen meinem Hirn, das Sucht, also wo sage jetzt mal die Glücksgefühle, Serotonin, Dopamin, all das, was da der Explosionscocktail im Hirn stattfindet, schütte ich das aus. Wenn ich am Morgen aufstehe und mir die Waage zeigt, wieder, boah, Tamara, du hast wieder geschafft, 1 Kilo weniger, super. Das kann niemand anders. Die Disziplin, die du an den Tag leist, das ist harte Arbeit, das macht mich besonderig und einzigartig. Und das ist das, was nachher im Hirn, ist jetzt egal, ob jetzt ein Drogenabhängiger sich im Moment einen Schuss gibt oder der Alkoholiker, das ist das, der Cocktail, wo ich danach strebe, das unglaubliche Gefühl, wo man in Worten nicht kann erklären, das, wo ich so im Mangel habe und mir selber nicht kann geben, kann ich durch meine Essstörung nachher so, ja, so befriedigen, sage ich jetzt einmal. Und das ist, wie wir vorher gesagt haben, ein langsamer, selbstzerstörerische Art, wo Tag zu Tag immer näher eigentlich zur kompletten Auflösung führt, oder? Und das Paradoxe ist immer, ich sage ja, ich möchte, da ich mich natürlich nicht willkommen fühle, möchte ich mich grundsätzlich auflösen, also von dieser Welt gehen, aber im tiefsten Unterbewusstsein habe ich wahrscheinlich, oder habe ich immer auch die Hoffnung gehabt, irgendwer sieht mich und rettet mich. Aber wahrscheinlich, wenn mich jemand jetzt gefragt hätte, hätte ich es dann eh wieder abgelehnt, weil ich ja auch wieder den tiefsten Glaubenssatz kann, ich bin es mir nicht wert, zum Hilfe können annehmen. Ja, und ich kann schlussendlich von dieser Welt gehen. Das war ein schleichender Prozess gewesen. Ich habe mich nach und nach selber kaputt gemacht, weil ich natürlich auch in mir eine unglaubliche Trauer und Wut, also das ist natürlich auch ein Riesenthema, die Gefühle von Trauer und Wut gegen mich gerichtet haben, stattdessen gelernt haben, okay, was will mir die Wut eigentlich sagen? Stattdessen, dass ich mich selber damit kaputt mache, zu lernen, für mich einzustehen und über meine Gefühle zu reden. Also das hat ganz, ganz viel mit viel, viel Wut, wo viel Wut um mich ist, wo ich nicht kann verarbeiten in dem Moment und dann eben dann gegen mich selber richten und mich so kaputt machen.
Tamara, ich würde gerne den ersten Punkt aufgreifen, den du jetzt gerade so ein bisschen erklärt hast. Das soll ja auch keine akademische Diskussion quasi geben, ob die Anorexie, man nennt sie ja auch im Deutschen Magersucht, tatsächlich ein Suchtverhalten ist. Aber wenn man dir zuhört, dann tickt das schon noch einige Boxen. Oder? Es gibt eine Belohnung für diese selbstzerstörerische Disziplin, die du an den Tag legst. Es gibt ja eben diesen Booster von wegen, wow, okay, jetzt habe ich das wieder einmal geschafft. Das ist ja eigentlich ähnlich wie eben, wie du das geschrieben hast, wenn Leute jetzt mal eine Substanz einnehmen. Es hat etwas Destruktives, das hat jede Sucht, hat etwas Destruktives. Das sieht man eben bei den Substanzen-Suchterkrankungen eigentlich sehr gut. Man leidet ja nicht nur selber, sondern man nimmt dann auch noch die unmittelbare soziale Umgebung ja mit, die leiden ja auch, oder? Dann gibt es auch so eine Komponente und darauf möchte ich auch noch mit dir eingehen, dass man das selber wie irgendwann mal nicht mehr unter Kontrolle hat. Also das ist noch so eine paradoxe Sache, weil eigentlich kontrolliert man ja bei der Magersucht extrem, aber das einem entgleist das ja, oder irgendwann mal kannst du es ja nicht mehr stoppen, auch wenn es wirklich Richtung Notfall, Intensivstation geht. Summa summarum würde ich sagen, für mich klingt das schon eigentlich wie ein Suchtverhalten. Und da bin ich dir auch dankbar, dass du es so beschrieben hast. Wäre nämlich eine Frage von mir gewesen. Du hast ja auch gesagt, es hat mit Selbstwert zu tun. Einer von den so einschneidenden Erlebnissen für dich mit Klassenkameradinnen war, da wart ihr irgendwo, ich glaube, auf einer Reise mit denen. Und die haben sich dann irgendwie darüber lustig gemacht oder so empört, dass du so viel Essen dabei hast. Und das ist dir so dermaßen reingefahren, du hast es ja so genannt, so da hat es irgendwie zum ersten Mal dann wirklich angefangen mit diesen Zweifeln an mir selbst, das wäre so ein Anstoß gewesen. Weißt du, und ich habe mich gefragt, wie kann das sein, dass ein Spruch von Gleichaltrigen oder in einem bestimmten Alter so dermaßen etwas auslösen kann?
Ja, also da bin ich etwa 15 gewesen, das ist die erste Klassenfahrt mit Freundinnen und ich hatte dort eben Prinzenrollen, also Süßigkeiten dabei gehabt und haben die wollen teilen und die haben mich angeschaut mit grossen Augen und gesagt, was, du isst das, von denen wird man dick und wenn man dick wird, dann ist man nicht mehr schön. Oder? Das war der Satz gewesen. Und ab dem Moment habe ich angefangen, Diäten zu halten. Und es ist, wie ich heute weiss, ist das ein Trigger, ein Auslöser gewesen, aber noch lange nicht die Ursache, also die Wurzel von meinem täuschten Selbstwert. Ich kann aber sicherlich sagen, dass natürlich mit 15 ist man natürlich voll in der Pubertät. Vor allem auch eine Frau, Thema Weiblichkeit, der Körper fängt sich an zu verändern. Eine Frau kriegt rundige Brüste, breiteres Becken. Einfach alles wird anders. Das Gewicht wird auch automatisch geht ein bisschen in die Höhe. Das ist ganz normal. Und wenn man den ganzen sozialen, kulturelle Aspekt anschaut, dass unsere heutige Gesellschaft auch, wenn wir natürlich so konditioniert werden und wie man es auch natürlich sieht in den Medien, überall wird uns suggeriert, dass schön sein gleich gesund, schön sein gleich dünn sein gleich schön. Also wir werden in eine Richtung getrimmt und hinterfragen uns eigentlich gar nicht, entspricht das der Realität? Ist das mein Wert sozusagen? Stehe ich für das ein? Möchte ich so leben? Ist das überhaupt gesund? Oder wie auch immer. Also, durch das, dass das jeden Tag wie suggeriert wird, die ganze Diätindustrie, wachsen alle natürlich so nah und man der leistungsorientierte Druck einerseits und der Schönheitsdruck, den wir haben, einfach in der heutigen Gesellschaft. Und dann ist das logisch, als Kind in der Schule, wo dann das natürlich auch schon denkt und der Stempel hat und das muss so sein und vielleicht von den Eltern das auch noch mitkriegt als Vorbild. Und dann komme ich mit diesen Keksen völlig, ja, blind oder einfach naiv, sage ich jetzt mal. Ich habe jetzt in dem Sinn jetzt kein Problem mit diesen Keksen. Und sie sagen mir das und schauen mich so an. Das war für mich so eine Erschütterung gewesen, dass ich in dem Moment das Gefühl hatte, so wie ich bin ich nicht okay, das, was ich wieder mache, das geht nicht, oder? Und habe natürlich angefangen, weil es natürlich auch meine besten Freundinnen gewesen sind. Also es kommt ja dann noch dazu, es sind Menschen gewesen, die mir nachgestanden sind, wo ich das Vertrauen hatte, wo ich auch ein Stück weit, wo ich auch geglaubt habe, Sachen natürlich. Und als kleiner Knopf, sage ich mal, als Teenager, hat man halt auch noch nicht so ein Mindset oder das Bewusstsein. Und dann nimmt man das natürlich in dem Moment als wahre Münzen, als hundertprozentige Realität sozusagen. Und dann habe ich mir gesagt, so Tamara, das geht nicht, du kannst das jetzt nicht weiterhin essen, weil ich will ja geliebt werden, ich will nicht abgelehnt, ausgestoßen werden von unserer Gesellschaft. Ich möchte gerne dazugehören.
Hallo Leute, ihr hört gerade eine Episode von Eros und Psyche. Unterstützt uns auf patreon.com mit euren Spenden. Eros und Psyche ist crowdfinanziert. Lasst uns wissen, wie euch die Folgen gefallen haben und welche Gäste und Themen ihr gerne dabei hättet. Und jetzt machen wir mal weiter mit der Episode. Viel Spaß beim Zuhören.
Da stimme ich dir absolut zu. Ich denke, gerade in diesem Alter, wo man sich mehr und mehr von den Eltern loslöst, und wirklich eher so an den Gleichaltrigen da einen Anschluss sucht und unbedingt, wirklich absolut unbedingt dazugehören möchte, hat sicherlich auch eine evolutionsbiologische Komponente, oder? So nach dem Motto, wenn du alleine bist, stirbst du, in der Gruppe wirst du aber überleben. Ich höre das noch von vielen Patienten, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben in dieser Zeit, in dieser Altersklasse. Und es hat immer auch etwas mit diesem Satz zu tun. Ich finde das auch so schön, wie du das beschrieben hast, wie die anderen einem so mit Entsetzen angucken und dann irgendwie ein etwas sagt, aber die Message, die vermittelt wird, heißt, du bist so, wie du jetzt bist, falsch. Du musst dich jetzt ändern, oder? Und ich denke, das fährt einfach den Leuten richtig, richtig rein und dann kommen richtig die Zweifel daran, was, ich bin falsch, wieso bin ich jetzt falsch, aber ich möchte jetzt doch nicht irgendwie hier alleine sein, ausgestoßen werden. Also ich glaube, da kommen wahrscheinlich auch so Urängste irgendwie in einem hoch. Das kann ja völlig irrational sein, oder? Es kann ja darum gehen, ob man sich jetzt die Haare irgendwie auf der linken Seite grün färbt oder nicht, ja? Also was auch immer die Jugendlichen halt machen oder gemacht haben. aber das triggert einfach wahnsinnige Ängste um die soziale Anbindung und dann kann es wirklich richtig schief gehen. Was glaubst du, was müsste eigentlich passieren, dass man irgendwann mal so weit kommt, dass ein Einzelner in so einer Situation sagt, jo, ich esse Prinzenrollen, sind auch lecker, so, und jetzt, oder? Also, weißt du, ich frage mich, was müsste passieren, damit der Einzelne, ja, stark genug, um der Gruppe zu sagen, Leute, ihr seid 15, ihr habt keine Ahnung, also von dieser einen Packung Prinzenrolle werde ich jetzt nicht, weiß nicht, 100 Kilo, also hört mir auf, oder so.
Ja. Man sagt ja immer, dass der Mensch, jeder Einzelne selber für sich verantwortlich für sein Leben und so weiter und so fort. So das Thema Verantwortung. Und ich bin der Meinung, es ist halt schon eine systemische, gesellschaftliche, kulturelle, im Ganzen im Grossen ein Thema. Und solange das unsere Gesellschaft so über Körper und Körpervielfalt, sage ich jetzt einmal, denkt und Werbung macht, also das Thema halt auch Diätindustrie. Fakt ist ja, dass man an der Diätindustrie Milliarden Umsatz macht. Das ist die Industrie, wo man am meisten Geld verdient, heute sozusagen. Und die sind ja daran interessiert. Also 99% oder 98% von Diäten scheitern sozusagen, oder? Das ist einfach mal ein Fakt. Und ich glaube, also auch sind 96%, ich habe mal eine Studie gelesen, von den Frauen mögen ihren Körper nicht. Jetzt musst du dir mal vorstellen, 96%, das ist ein Wahnsinn. Und 91% hat man auch gesagt, dass Frauen jetzt vor allem über ihre Gesundheit schon mal was Negatives gemacht haben, über wo sie ihr Körpergefühl gefördert haben. Also das Thema Diäten, die Gesellschaft schreibt eben vor, es muss genau so und so sein und wenn du jetzt Zucker essst und jetzt Kohlenhydrat, das ist böse und das macht fett und das macht dick und überhaupt und es wird überall suggeriert in der Werbung, es wird alles wegretuschiert, es wird Models sind im Hochglanzformat, es sind unrealistische Körperbilder, dann kommt Thema Germany's Next Topmodel, all so Sachen, Social Media, also jedes Kind, wo heranwächst, wird einfach eine Kirnwäsche überkommen, dass man einfach sagt, wenn du dick bist, bist du krank. Wenn du dick bist, hast du weniger Chance im Job. Wenn du dick bist, bist du weniger wert. Also es ist da das Thema Diskriminierung in Bezug auf die verschiedenen Körperarten. Das finde ich einfach, man muss dort ansetzen und dort lernen, weil sobald Mami und Papa schwanger werden, das Kind in die Welt setzen, rein energetisch oder sprich auch nachher, sie sind auch Vorbilder für ihr Kind. Ganz, ganz wichtig. Und wenn das Kind schon merkt, Mama ist auch schon nicht zufrieden mit ihrem Körper, sie lehnt sich ab, macht Diäten, Vater ist leistungsorientiert, all das, was dort reinfließt, das Kind wird nachher auch so. Das unbewusst zuckt das auch auf. Und wenn wir lernen, einem Mensch können auf den Weg mitzugehen, dass jedes Individuum so schön ist und so wertvoll ist, wie er ist, ob er jetzt dunkle Haut hat, ob er jetzt helle Haut hat, ob er kurz, lang, ob er dick, schmal, quadratisch, hoch, egal was ist, dass der Wert nicht vom äußerlichen Faktor bestimmt wird, dass wir lernen, wir haben viel, viel mehr zu bieten als unsere Körperform, als unser Body, als unser Gewicht. Und dass wir das so vorleben und auch an den Kindern zeigen, hey, wenn du jetzt vielleicht ein bisschen mehr auf der Rippe hast, das ist vollkommen in Ordnung. Oder wenn du jetzt das Schoki-Gutzli möchtest essen, dass das nicht böse ist, dass man das nicht Lebensmittel in gut und in schlecht bewertet, sondern Lebensmittel ist neutral, Lebensmittel sind da, um zu überleben, wie das Wort auch sagt, und nicht eine ganze Religion daraus machen und wieder sagen, so und so, und Regeln wieder erstellen, und das ist nicht, das ist wertend, und das ist nicht gut, und so, weil das macht uns krank, schlussendlich, wenn wir Wir werden das Körperideal nacheifern und scheitern und scheitern und scheitern und sind tot unglücklich. Stattdessen der Bezug zu unserem eigenen Körper, wie wir mit dem Körper umgehen und wie wir unsere eigene Einstellung zu unserem Körper, das muss geändert werden, oder?
Du hast einige Sachen jetzt benannt. Es gab da so die Industrie, was so Kleidungsindustrie oder Mode hast du angesprochen. Du hast so ein bisschen die Lebensmittel genannt, auch so die Medienlandschaft, wie die Sachen präsentiert werden. Und ich glaube im Grunde auch eben diese Leistungskomponente in der Gesellschaft, weil auch eben das Körperbild wie eine Leistung verbucht wird. Also so dein Aussehen ist ja auch der Leistung wie zuzurechnen, wo man natürlich auch die Gene völlig außer Acht lässt, oder? Also das ist auch etwas, was man immer wieder vergisst. Aber ich habe eine Frage an dich. Wie erklärst du dir, wenn wir jetzt zum Beispiel mal bei den Lebensmitteln bleiben, wie erklärst du dir eigentlich, dass wir mittlerweile in einer Gesellschaft leben, für die es okay ist, uns Lebensmittelprodukte zu verkaufen, die nachweislich schädigend sind? Also egal, ob sie jetzt irgendwelche Mikroplastikteilchen drin haben, die man, also Nano, eigentlich schon Nanoplastikpartikel drin haben, die man nicht rauskriegt, oder ob sie mit Karzinogenen, Konservierungsmitteln und so weiter vollgestopft sind, oder dass sie dass die Lebensmittel teilweise vielleicht auch die Wirtschaften der jeweiligen afrikanischen Staaten irgendwie kaputt machen und so, voller Zucker und voller Fett sind, ungesunden Fett. Also das ist so die eine Hand, und auf der anderen Hand habe ich dann aber eine Industrie, die mir ständig darüber irgendwie erzählt, wie gut ich auszusehen hätte und was ich alles dafür machen müsste. Also weißt du, für mich ist es ein unvereinbarer Paradox, oder vielleicht sehe ich das irgendwie falsch, vielleicht ist das auch ein System. Also ich werde auf der einen Seite irgendwie voll gepumpt mit diesen Sachen, die mich ja eigentlich ungesund und schließlich dann auch wirklich übergewichtig machen. Man darf ja nicht vergessen, dass in Mexiko zum Beispiel die Übergewichtigkeit bei den Kindern, das geht durch die Decke. Diabetes bei den Kindern, also etwas, was es früher eigentlich nie gegeben hat, ist jetzt dort eigentlich beim Drittel der Kindesbevölkerung dort eigentlich ein ganz normales Alltagsthema. Und auf der anderen Seite habe ich halt dann diese ganze Diätindustrie, die mir anbietet, wie ich abzunehmen habe. Also ich weiß es nicht, ist es Angebot, ist es irgendwie von der einen Hand in die andere, weißt du, wie ich meine? So, wir machen dich ungesund und fett durch all dieses schlechte, billige Essen, das wir nie in der Geschichte der Menschheit gegessen haben. Also wir haben uns so nie ernährt. Und auf der anderen Seite biete ich dir jetzt auch eine Lösung dafür, was ich selber verursacht habe. Oder wie erklärst du dir das?
Ja, das ist eine gute Frage, Michael. Also ich erkläre mir das so, dass oder ich sage mir, ich musste auch lernen, also es ist ja Fakt, dass all das, was die Allergien und all das, was entstanden ist, ist ja auch ein Problem, das eher heute entstanden ist und vor 100 Jahren noch nicht so ein Thema gewesen ist. Auch so wie der Zucker oder der industrielle Zucker wurde auch herangezüchtet von Menschen. Das ist auch nicht was Natürliches, so auch wie beim Weizen und so weiter und so fort. Das Thema ist einfach, der Punkt ist, wir haben Lebensmittel, die vielleicht, nehme ich nicht gerne in das Mund, zu sagen, zu klassifizieren oder zu werten, etwas ist gesund und etwas ist nicht gesund, weil da kann man schon, glaube ich, über das Thema philosophieren, sozusagen. Ich musste lernen, Lebensmittel nicht zu klassifizieren, weil ab dem Moment, wenn ich wieder ein Labeling draufsetze und sage, Zucker ist böse, erstelle ich mich wieder eine neue Regel. Und somit, also ich hatte ja auch die Orthorexie nervosa, das krankhaft fixierte, die Essstörung, wo ich wirklich eine Regel nach dem anderen, es darf es darf kein Zucker haben, es darf kein Fett haben, es muss Superfood sein und so weiter und so fort. Und das kann eben auch in eine gefährliche Richtung gehen, wenn wir wieder so fixiert sind, nur zu schauen, ist es biologisch, ist es rein, hat es keine Chemikalien, keine B12-Stoffe, kein Convenience, ist es vom, dann sind wir wieder völlig fixiert auf das Thema Essen und Nahrungsmittel. Und ich sage, also auch beim Thema Diäten, wie du vorher gesagt hast, dass in Amerika so viel Übergewichtige und so weiter und so fort. Ich habe auch schon mit Menschen diskutiert und die Frage in den Raum gestellt, ja, okay, was heißt denn Übergewicht und schlanke Menschen? Heißt das wirklich zwingend, dass jemand, der übergewichtig ist, wirklich kränker in Anführungs- und Schlusszeichen ist als jemand, der dünn ist zum Beispiel? Und wenn man da auch mal in die Tiefe reingeht, das sind auch wieder Fakten oder Sachen, die man in die Welt reinschießt, um natürlich die Diätindustrie wieder zu fördern und dass man wieder diese Diskriminierung, wenn jemand im Übergewicht zu Hause ist, sich wieder richtig schlecht fühlt. Das Gleiche ist ja auch beim BMI. Der BMI wurde irgendwann auch von irgendeinem, keine Ahnung mehr, von Mathematiker im 18. Jahrhundert oder ich weiß es nicht mehr genau, entworfen. Und dieses Schema wurde, der BMI-Schema wurde ja auch immer wieder verändert. Früher war man übergewichtiger, da hätte man noch mehr wiegen dürfen. Heute ist das so runtergesetzt worden, auch da. Also man schraubt immer nach an Werten hin und her und ist sich eigentlich im tiefsten Innern gar nicht einig, wenn ist man wirklich krank und wenn ist man gesund. Ist man wirklich kränker, wenn man Übergewicht hat, als wenn man zu dünn ist. Also das sind auch solche Themen, die ich wie beleuchten möchte und sage immer, der Fokus, wenn wir den Fokus so stark auf die Lebensmittel haben und da werten, das macht uns schlussendlich krank. Und das ist auch ein Thema beim Übergewicht, was wir dann auch mehr beleuchten dürfen, dass die Gesellschaft, die Ablehnung, also die das nicht akzeptiert werden in der Gesellschaft, wenn wir nicht diesem Schönheitsbild entsprechen. Dieses Gefühl, was auslöst bei jedem Einzelnen, ist viel, viel toxischer, ist viel, viel schädlicher als schlussendlich alles andere. Und wenn wir hier in unserer Gesellschaft mehr Akzeptanz und Respekt generieren können, also einerseits Respekt für unsere Umwelt, für jedes jeder Mitmensch, und jeder kann ahnen, so wie er ist, in dem Stadium, wo er ist, und auch sich selber darf ahnen und respektieren und akzeptieren. Habe ich auch das Gefühl, bin ich völlig der Meinung, dass es dann auch zu dem Thema weniger Übergewicht würde gehen. Wir lernen mehr von dem Fokus wegzukommen und die Lebensmittel bewerten und sagen, das ist gut und das ist schlecht oder das ist schön und das ist eben nicht schön, sondern alles darf sein. Die Frage ist immer Balance, also wie alles im Leben, oder? Es ist das gewisse Maß. Und wenn es einmal B12, Fertigpizza oder McDonald's ist, ja, dann genieße es mit zu 100%igem Bewusstsein, voll da sein und nicht, also das, wo krank macht, ist in dem Moment deine Gedanken und all das, was du über das denkst und nachher ausschüttest. Also wenn du jetzt mal denkst, oh, wenn ich jetzt das McDonald's, der Burger isst, dann was denken die anderen wieder, dann kommt das Schamgefühl hoch, ich habe wieder versagt und so weiter und so fort. Und das ist auf den Körper, meiner Meinung nach, viel, viel, viel schädlicher, als wenn wir würden lernen und alles sagen, hey, du darfst alles machen, alles ist erlaubt, alles, oder? Um mehr in das Bewusstsein hineinzugehen und vielleicht mehr eben auf der emotionalen Ebene hinterfragen, wie jemand, wie du vorhin gesagt hast, übergewichtig ist, wieso brauche ich jetzt das gerade, oder? Was steckt dahinter für eine Emotion? Was will mir das eigentlich sagen, dass ich im Moment vielleicht durch Nahrung oder durch Lebensmittel, durchs Essen eben eine Befriedigung kriege? Das ist mehr auf dieser Ebene. Und darum, ja, für mich ist, wir müssen lernen, auch wenn, wie du gesagt hast, ausgangsmäßig, es gibt so viel jetzt, wo schlechte Lebensmittel, ungesunde machen, und dennoch, wenn ins Gegenteil, versuchen wir auf das Spiel gar nicht aufzusteigen, sondern mehr bei sich im Inneren wieder ankommen. Also das von draußen all die Manipulation, all das Blablabla, die Überschüttung, oder? Mehr wieder bei sich im Körper anzukommen und zu fühlen, oder? Okay, was geht bei mir ab? Was brauche ich? Tut mir das gut? Tut mir das nicht gut? Wenn ich jetzt bei McDonald's zum Beispiel war und den Burger gegessen habe, was fühle ich denn nachher? Was spüre ich im Körper? Und mehr auf dieser Ebene wieder anzukommen und ja, zu lernen. Das ist, glaube ich, eine universelle, gesellschaftliche, wie soll ich sagen, Lösung, wo jeder darf und eingeladen ist, mehr den Weg wieder zu gehen, bei sich zu schauen und nicht im Aussen verweilen und sich ablenken lassen und mit dem identifizieren, weil, ja, fühlen, was macht es mit jedem Einzelnen schlussendlich?
Verstehe. Ich gebe dir auch noch dahingehend recht, es ist tatsächlich so, dass die jeweiligen Cut-off-Werte bei diesen ganzen medizinischen Größen, sei es BMI, den ich auch eher nicht so sinnvoll finde, aber zum Beispiel sieht man das auch bei den Blutdruckwerten, oder? Die wurden ja auch mit der Zeit heruntergeschraubt. Also das, was vielleicht vor 20 Jahren noch als Norm-Blutdruckwert gegolten hat, ist heutzutage schon irgendwie fast hyperton, also schon höher Blutdruck, wo man dann irgendwie groß jetzt zum Beispiel Blutdrucksenker nehmen müsste, so sage ich mal, jetzt würde die Schulmedizin sagen. Also auch da finde ich es gut, wenn es eine, falls es es noch nicht gibt, eine kritische Diskussion innerhalb und außerhalb der Medizin eigentlich darüber geführt wird, wie wollen wir denn die Gesundheit eigentlich messen? Dass man sie messen muss, ist, glaube ich, noch irgendwo vorgeschrieben, weil davon ja noch sehr viele Sachen abhängen oder nicht zuletzt auch die Behandlungen, die Therapien, die Diagnosen. Also so das, ich glaube, die Medizin als Wissenschaft muss ja irgendwo an das Messbare sich verlassen können. Aber wie man etwas misst und ab wann gilt etwas als A oder B, das finde ich, darüber musste man diskutieren, das muss auch angepasst werden. Und ich fand das auch sehr schön, was du gesagt hast, dass das Bild eines Körpers, also das rein optische, hat noch nicht eine hundertprozentige Aussage über die Gesundheit. Das stimmt tatsächlich, oder? Also die krassesten Beispiele, die man aufführen könnte, man könnte zum Beispiel einen männlichen Bodybuilder angucken. Wenn man sich so diese ganzen Contests so vors geistige Auge führt, da sind die ja Männer, oder? Muskelbepackt, da siehst du jede Strähne, jedes Fiber von den Muskeln. Also da könnte man meinen, oder? Die sind so der Höhepunkt der männlichen Gesundheit. Und viele von denen, also im Inneren des Körpers kann es aber ganz anders aussehen, ja? Viele von denen haben dann so einen Vergleich danach, weil sie so komplett entwässert worden sind. Also das sind einfach vielleicht so Beispiele, mit denen man sich vor Augen führen kann. Das Aussehen und wie der Körper eigentlich aussieht, heißt nicht zu 100%, dass er ungesund oder gesund ist. Ja, nicht zuletzt, das hast du auch noch sehr schön gesagt, die Gesundheit wird ja in dem heutzutage sehr angewendeten psychosozialen Modell, also biopsychosozialen Modell, wenn ich ganz genau sein möchte, da gehört auch die psychische Gesundheit dazu. Das heißt, wenn sich ein Mensch aus irgendeinem Grund aus irgendwelcher Erkrankung psychisch nicht gut fühlt, dann hat es natürlich auch Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit. Deswegen stimme ich dir dazu.
Ich wollte noch sagen zum Körperbild. Also ein schönes Beispiel ist es die Entwicklung von den Barbie-Puppen. Wenn man schaut, vor 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren bis ja zurück und wo die Barbie-Puppe heute ausschaut, auch da sieht man, oder, schön die Veränderung, einmal super dünn, dann hat sie wieder Kurven, dann ja auch da, oder, unser Schönheitsbild von Frau sein, jedes Jahrhundert irgendwie wieder eine andere Körper sozusagen, oder, und wie schon als Baby kommen wir dann auf die Welt klein und kommen so etwas in die Hand gedrückt und spielen damit und unterbewusst suggerieren wir schon uns, ah ja, das, so muss es sein und so, und das ist die so musst du sein und das ist das Einzige und echte die Wahrheit, dünn zu sein oder eben so oder so. Und ja, das finde ich, ist eigentlich ein schönes Beispiel an den Barbie-Puppen, wenn man auch bei den Männlichen, wenn man die mal so nebeneinander herreiht, ja, was das ja alles so, wie das ausgeschaut hat und wie sich das entwickelt hat.
Das stimme ich dir auch zu, oder das hat ja auch eben etwas mit der frühkindlichen Prägung zu tun, oder wo einfach so die Rollenbilder und die gewissen Vorstellungen über wie das alles so zu sein hat, außer bei den Eltern natürlich auch noch eben mit Spielzeugen und anderen Sachen, dass das sicherlich eine Rolle spielt. Tamara, ich würde gerne so das Ruder jetzt ein bisschen rumreißen und nochmal kurz auf dich eingehen, jetzt wieder von der Gesellschaft weg und kurz zu dir nochmal. Mich würde interessieren, also du hast schon einiges erzählt, wie das für dich war und was du so erlebt hast, auch eben morgen beim Aufstehen oder das Wiegen und so weiter und die Kontrolle darüber, was du alles gegessen hast. Du hast ja trotzdem irgendwie an einem Alltag teilnehmen müssen. Also das war jetzt nicht irgendwo in einem weißen Turm in Tibet oder wo du so für dich so das gemacht hast, sondern du warst ja weiterhin ein Teil irgendwie der Gesellschaft, des Alltags. Wie hast du das so geschafft? Oder inwieweit hat dich das begrenzt? Inwieweit hat dich dann irgendwie auch so der soziale Umkreis anders wahrgenommen, darauf angesprochen? Wie war das?
Ich habe immer versucht, am Leben zu 100% teilzunehmen, weil natürlich mein Ego das niemals erlaubt hätte, Schwäche zu zeigen, hinzustehen und zu sagen, ich kann nicht mehr, mir geht es nicht gut, ich brauche Hilfe. Im Gegenteil, ich habe irgendwelche Strategien, destruktive Verhaltensweise noch mehr an den Tag gelegt und ich habe auch ganz, ganz, ganz viel gelogen. Also ich bin am Morgens aufgestanden und wie das halt ist, bei einer Magersucht, ich sage immer, da geht der Vorhang auf, die Bühne steht da und der Vorhang geht auf und dann frage ich mich heute, welche Maske setze ich auf, oder sozusagen, dass ich ja nicht ertappt werde und dass ja niemand meine dunklen und schwachen Seiten sieht, weil ja, das kann ich mir ja nicht erlauben, ich muss ja perfekt sein, ich muss ja leisten. Und habe dann einfach sehr, sehr viele Notlügen an den Tag gelegt. Also das heißt, wenn ich körperlich am Anschlag gewesen bin, dann bin ich einfach krank gewesen, dann habe ich einfach dort Kopfschmerzen gehabt, dann dort ist jemand im Spital gewesen oder eine Freundin Notfall. Ich habe einfach tausend verschiedene, also man ist einfach ein Künstler in Lügen, oder das kann man auch sehr gut. Ja, und habe einfach alles Mögliche gemacht, dass ich dann einfach ein Raum, ein Space bekommen habe, da zu Hause mich zurückzuziehen, weil es Phasen einfach gegeben hat, wo ich wirklich depressiv auch gewesen bin und kaum aus dem Bett mehr rausgekommen bin. Und da konnte ich ja nicht zum Arbeitgeber hingehen und sagen, schau, ich hab einfach ein Problem, sondern ich musste irgendwelche Notlügen, das, um mich zu decken. Und das ging auf allen Ebenen bei mir so, ob es jetzt im Job gewesen ist, Freundeskreis oder in der Liebe, spielt keine Rolle. Bei mir war auch so, es hat mich auch nie, also ich hatte auch nie die Chance oder diese Konfrontation gehabt, dass jetzt irgendwie in meinem Umfeld jemand gesagt hat, so Tamara, so geht es nicht oder kann man dir helfen oder was ist mit dir los? Also das an diesem Punkt, das hatte ich leider, ich hatte das nicht erlebt, darum kann ich auf diese Frage nicht auch eingehen. Ich habe das alles mit dieser Kampf, all diese 20 Jahre, der habe ich mit mir alleine geführt. Also, und auch bei den Jobs oder egal was es gewesen ist, war es dann zu anstrengend und ich konnte meine Lügen und all diese destruktiven Verhaltensweisen, Strategien, Überlebensmuster, wie man auch immer das nennen, ich konnte die irgendwann, wenn ich sie dann nicht mehr halten konnte und ausspielen konnte, dann verließ ich die Situation, indem dass ich den Job an die Wand geschmissen habe oder irgendwas verlassen habe und wieder gegangen bin und wieder von vorne begonnen habe, sozusagen. Ja, das war so mein Modell. Aber ich habe immer versucht, 100% überall zu geben, um ja nicht aufzufallen, um ja nicht, dass jemand mich ertappen würde, sozusagen.
Also das stelle ich mir als wahnsinnig anstrengend vor. Dieses, ich muss jetzt leisten, ich muss schön sein und so weiter, also das ist ja schon Druck genug. Und dann noch sozusagen ein Schauspiel vor den anderen, diesen Lügenkonstrukte, oder aus purer Not aufrecht zu erhalten. Also das war sicherlich unglaublich anstrengend. Und ich muss auch sagen, ich hatte so einen Impuls, jetzt einfach mal zu sagen, damn it, oder? Die hat eigentlich jemand gefehlt, der dich herausgefordert hätte und hätte gesagt, Tamara, jetzt hör auf mit dem Scheiß. Ich glaube das nicht. Rede mal, was ist los? So. Hätte das überhaupt was gebracht? Was glaubst du?
Ja, die Frage stelle ich mir immer wieder. Und ich denke oder ich glaube, ich kann es ja nicht beantworten, weil es schon jetzt ja vorbei ist. Aber ich denke, wenn jemand mir diese rettende Hand zugestreckt hätte, hätte ich sie nicht annehmen können. Eben weil ich ja im tiefsten Glauben habe, ich bin's ja nicht wert, dass man mir überhaupt auch hilft, dass Liebe fließt oder also auch da oder ich glaube, aber es war ja auch ganz ein langer Prozess überhaupt einzugestehen, dass ich ein Problem in Anführungs- und Schlusszeichen hatte oder also das ganz ganz lange wusste ich gar nicht, ich hatte überhaupt kein Bewusstsein, was da abgeht, geschweige was eine Magersucht ist, also wenn man so viele Jahre zurückgeht, ich wusste ja nicht einmal, was eine Essstörung ist und was ich jetzt schlussendlich mit mir mache. Das war mir ganz, ganz lange gar nicht bewusst.
Also man könnte sagen, es hat hier wirklich, also außerdem jetzt, was du gesagt hast, dass du vielleicht nicht fähig wärst, die Hilfe überhaupt anzunehmen, aber die hat so auch so ein bisschen das Know-how eigentlich darüber gefehlt, was gerade mit dir passiert. Und wenn ich das richtig verstehe, bist du ja jetzt selber eigentlich als Peer-Arbeiterin gerade in der Rolle, den Leuten, die sich vielleicht in einer ähnlichen Phase oder auch ein bisschen weiter befinden, denen gibst du jetzt diese Hand, die du selber mal ausgestreckt gebraucht hättest und weißt ja, wie sich das anfühlt und hilfst denen dabei. Willst du uns ein bisschen über diese Peer-Arbeit erzählen?
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also Peer-Arbeit heißt einfach übersetzt von Ex-Betroffene für Betroffene, die mittlerweile geheilt sind, ich sage mal geheilt in Anführungs- und Schlusszeichen, weil auch das Wort geheilt ist für jeden Menschen eine andere Interpretation. Für mich heißt geheilt, dass ich heute gelernt habe, gesunde Ressourcen und Verhaltensstrategien anzuwenden, wenn Gefühle mich überfluten, sage ich jetzt mal so, und nicht mehr meine Essstörung, sprich etwas Destruktives brauche, um mich wegzubeamen, wegzuschießen, sage ich mal, oder darunter zu verstecken, nur dass ich diese Gefühle nicht fühlen muss, habe ich heute gelernt, besser damit umzugehen. Heißt aber immer noch, dass ich ein Mensch bin und nicht erleuchtet bin und auch immer noch schwache Tage oder einfach ja, schwächere Zeiten habe, wie der Prozess von Recovery, von der Genesung, ja nicht linear ist, sondern wie das Leben halt ein Up und ein Down ist. Und ja, ich habe es gelernt, in mir zu integrieren und besser damit umzugehen, dass es eben nicht gegen mich gerichtet ist. Und das Wissen von all diesen letzten 20 Jahren, die ich mir erarbeitet habe durch das selber Erlebte sozusagen, möchte ich anderen Betroffenen, sowie auch Angehörige, Mütter, Väter, Angehörige, egal wer, weitergeben, weil ich einfach der Meinung bin, dass Begleitung oder das Thema Sicherheit und Vertrauen ist ja bei einer Essstörung unglaublich im Vordergrund. Und wenn ich jemand, der das selber durchgemacht hat, ich kann auf Augenhöhe, kann ich diesen Menschen begegnen, ohne zu verurteilen und ohne zu bewerten. Und auch die Würde, das ist auch für mich persönlich ganz, ganz, ganz wichtig, dass es okay ist, egal in welchem Stadium, genau, egal was ein Mensch gerade ist, denkt, fühlt oder erscheint, alles darf sein und ohne eben bewertet Kritik auszuüben oder runterzumachen. Einfach diesen sicheren Raum zu geben, anzukommen, ein Verständnis zu haben. Und da passiert beim Gegenüber eine Öffnung, wenn die Person langsam anfangen kann zu vertrauen und eben sich auch sicher fühlt. Und wenn die Person sich öffnen kann, dann kann Heilung passieren. Und das ist unglaublich wertvoll und für mich etwas mega Schönes. Also ich sage auch immer, dass das größte Geschenk, das ich jedem Menschen weitergeben kann, ist, wenn ich jemanden sehe, verstehe und berühre. Und wenn ich das schaffe, dann verstehe ich auch mich immer mehr und sehe ich mich auch immer mehr und berühre ich mich immer mehr. Also es ist wie eine Win-Win-Situation. Also ich gebe mein Wissen weiter, weil ich Mut und Hoffnung schenken möchte. Also dass du auch zu verschmitteln, zu entstigmatisieren, dass du die Essstörung nicht bist. Also diese Diagnose, die man bekommt, oder, sondern dass es einfach zu 100% möglich ist, eine Essstörung zu heilen. Und wenn ich das, diese Liebe, sage ich mal, einfach das fließen lassen kann, dann kommt auch vom Gegenüber, sage ich jeweils, sehr viel zurück, was dann auch wiederum bei mir wieder einen Schritt mehr Richtung zu mir selber zurückführt. Weil ich sage immer, diese Recovery-Reise, diese Genesungsreise, die man da antritt, ist ein lebenslanger, never-ending-Prozess. Und die Suche nach einem Selbst wird auch ein Leben lang passieren. Aber man kann tagtäglich ein Stück näher zu einem selber finden. Und das ist so mein innerlicher Antrieb auch. Und ich möchte einfach da sein, unterstützen und begleiten, mein Wissen weitergeben, weil ich habe so viel Wissen und begleite online, physisch, in ganz verschiedenen Arten und Modellen.
Das ist ja praktisch so eine Art empathisches Beziehungsangebot, das du ja machst. Und die Betroffenen können dann dadurch sicher auch in der Zeit und in der Arbeit mit dir bei der Genesung wirklich auf einer seelischen Art berühren lassen und sich in diesem sicheren Rahmen so weit zu öffnen, dass irgendein Veränderungsprozess stattfinden kann. So habe ich das jetzt verstanden.
Ganz genau, ganz genau.
Du hast gesagt, du arbeitest teilweise auch online und so weiter. Ich gehe davon aus, dass du eine Webseite hast, wo die Leute dir mal schreiben könnten, wenn sie irgendein Anliegen haben, sei es jetzt irgendwie eine längerfristige Beratung oder einfach so im Sinne von, dass du sie irgendwo an andere Stellen verweist. Arbeitest du aktuell mit irgendeiner Institution, weiß nicht, psychotherapeutisch oder irgendeiner psychiatrischen Klinik oder so? Kannst du uns dazu noch was sagen?
Also ich bin gerade mit der Psychiatrie in Glarus am Schauen für ein Projekt, weil mein Wunsch ist ja gewesen, in der Schweiz in einer Psychiatrie auf der Abteilung Essstörungen, dass die auch Peers implementieren. Ist aber eher ein schwieriges Modell, auch politisch und so weiter und so fort. Also auf Thema Suchtabteilungen ist das ja schon sehr, sehr vermehrt. Aber ich bin jetzt am Schauen auch mit Sprechstunden, dass wir das so implementieren können. Ist aber eher kompliziert, auch wegen den Finanzierungsthematiken, Finanzierungsmöglichkeiten. Aber ich bin da in verschiedenen Projekten am Schauen, eben unter anderem Glarus gerade, wo in Abklärung ist, oder die PDGR in Kanton Graubünden. Und sonst bin ich auch unterwegs, also in der Prävention, wenn ich an Schulen vorbeigehe oder in Wohnhäusern oder Sozialhäusern oder Einrichtungen, einerseits für die Schüler oder auch für die Pädagogen oder dann für die Zielgruppe Eltern. Also wo ich dann einfach einen Mix mache zwischen Fachwissen und Erfahrungswissenreferat, wo ich darüber erzähle, informiere, sensibilisiere Und das andere ist, wie du vorher gesagt hast, wo ich dann akut oder stationär in Kliniken gehe, wo ich dann eben auch solche Recovery-Gruppen, also das heißt so Open-Dialogs auch führe, wo dann die verschiedenen Akteure dann auch zusammensitzen, wenn jetzt ein Klient ist mit einem Thema. Und dann ist zum Beispiel der Arzt, der Psychologe, der Psychiater, der Verhaltenstherapeut, dann die Eltern, dann vielleicht eben ich als mit meinem Erfahrungswissen und der Betroffene, wo wir dann halt aus verschiedenen Perspektiven so darüber mehr an das Thema rangehen. Und das sind auch so Lösungsansätze, wo ich daran beteiligt bin, oder auch Super- oder Intervisionen mit den Therapeuten. Also das ist ganz vereinzelt und überall in der Schweiz verstreut sozusagen.
Ja, wunderbar. Also ich wünsche dir von meiner Seite aus, dass es klappt mit diesen Projekten, egal ob das jetzt in Glarus ist oder in Graubünden oder in anderen Kantonen. Ich gehe davon aus, dass die Leute das auch langsam so anerkennen, dass die Peer-Arbeit wirklich ein Riesenplus ist, sowohl für die Patienten, aber auch für die anderen Kollegen, sei es Psychologen oder Ärzte, die eben in diesen Bereichen arbeiten. Und dann möchte ich unser Gespräch mit der letzten Frage, der Standardfrage bei uns beenden. Eigentlich gibt es zwei, aber wir haben uns nicht über die Sexualität unterhalten, weil die Zeit nicht gereicht. Vielleicht machen wir mal ein zweites Gespräch. Aber die andere Frage wäre, welches Obst oder Gemüse wärst du, wenn du wählen müsstest?
Puh, das Maria. Muss ich gerade studieren. Welches Obst oder Gemüse? Ja, so intuitiv, gerade auf dem ersten Knopfdruck kommt da gerade nichts. Aber wenn ich jetzt wählen müsste, dann ist es das Brokkoli, das grüne Brokkoli.
Brokkoli, okay, cool. Tamara, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Hoffentlich bis bald.
Sehr gerne. Und danke dir vielmals, dass ich da sein durfte.